Wir haben alle Psyche, wir haben alle das Leiden. Das ist einfach das Leben. Es gibt niemanden, der das nicht hat. Und ich glaube, wenn wir dort anfangen aufzutun, dann tut dort etwas. Aber es braucht Zeit. Es ist kulturell fest verankert. Wenn wir darüber schwätzen, das passiert jetzt, dann kommt das besser, bin ich überzeugt. Und es ist nicht etwas, was einfach festgesetzt ist, dass das jetzt nie würde ändern würde. Sondern ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, um das aufzubrechen.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast. Ursprünglich wäre er fast Fußballprofi geworden. Dann Banker und dann ist ihm Hermann Hesse sein Siddhartha dazwischen gerätscht. Der Nicolas Egger ist heute 36 und mit 30 hat er das Mental Health Startup Epsi gegründet. Er erzählt mir, warum drei Männer ein Startup gegründet haben, ob sie auch miteinander über ihre Gefühle reden und vor allem auch, warum das auch er lange gesagt hat, Therapie brauche ich sicher nicht. Hey, ich bin auch froh, hat es dir heute gelangt, um daher zu kommen?
Ja, danke für die spontane Einladung.
Du bist ja so durchtaktet. Es ist crazy. Bei dir kommen manchmal am Abend, am 10 Uhr, kommen noch irgendwelche SMS. Mm. Und dann am Morgen, am 7 Uhr, gehst du noch meditieren. Und
ja, das ist. Ich hatte es auch schon gehabt, dass irgendwie mein Papi oder meine Mami haben geschrieben haben. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, ich habe momentan gerade mega viel los. Und sie dann so zurückgeschrieben, das war schon immer so gewesen.
Ah, wirklich?
Ja, anscheinend. Also ich habe das Gefühl, es ist immer so ein bisschen, jede Woche kommt wieder neu, viel. Aber anscheinend war das schon immer ein bisschen so gewesen. Immer schon ein bisschen Stress gehabt.
Genau. Immer schon ein bisschen Stress. Ja. Ich habe das Gefühl, wir müssen, bevor wir in das Gespräch einsteigen, schnell offenlegen, warum und wie lange wir uns schon kennen. Mhm. Weil man wird es wahrscheinlich im Gespräch merken, dass wir uns nicht zum ersten Mal sehen hier heute. Wir kennen uns, ich habe es im Fall ausgerechnet, wir sind jetzt 3 Jahre.
Ah, oh, wow. Mhm. Wow. Genau. Hey, ich weiß schon noch, die ersten Kontaktpunkte.
Ja, erzähl mal.
Okay, also die ganze Geschichte. Nein, ich glaube, irgendwo mal auf LinkedIn, glaube ich.
Habe ich dir geschrieben?
Wir haben damals Unterstützung gesucht bei Epsi.
Das habe ich aber nicht gewusst.
Das hast du nicht gewusst?
Das
genau.
Habe ich nicht gewusst.
Aber ich natürlich. Das heisst, du bist bei mir auf dem LinkedIn-Profil gewesen und ich dachte, Andrea, ich habe dich von Music Store gekannt. Das heisst, ich habe ja keine Ahnung gehabt, wie du unternehmerisch noch tätig bist und so. Einfach ein grosser Fan von Anno dazumal. Und dann habe ich das gesehen und gefunden, komm, ich schreibe ihr mal, vielleicht hat sie ja Lust zum Schwätzen. Und dann hat es funktioniert, ich hatte einen Zoom-Call gehabt und du sagst, ich bin jetzt gerade in Hawaii.
Genau. Und ich habe eigentlich lustigerweise eine ähnliche Idee gehabt, wie das, was ihr mit Epsi jetzt macht. Ich hatte nämlich auch das Gefühl gehabt, hey, ich merke, wir haben eine riesige Community, wir haben ein riesiges Bedürfnis an psychologischer Hilfe. Niemand findet Psychotherapeut oder eine Therapeutin. Es wäre doch super, wenn man die Leute vernetzen würde. Und ich habe so das so in meinem Kopf rumgedreht und also gefunden, hey, das wäre auch cool, das zu machen. Und dann hat mir jemand einen Insta-Post von euch geschickt und gesagt, hey, Andrea, übrigens, das macht schon jemand.
Vielleicht war das der wichtigste Insta-Post in unserer Geschichte.
Ever, genau. Sonst würden wir uns gar nicht kennen. Und ich habe das gesehen und ich bin drauf auf die Website und habe dann plötzlich so einfach, ja, wirklich gemerkt, okay, das macht jemand schon und es macht es jemand mega gut. Und okay, das war dann der Moment gewesen, eigentlich, wo wir das erste Mal telefoniert haben und wo wir dann eigentlich gemerkt haben, das matcht. Das matcht nicht nur menschlich, sondern das matcht auch von einer, ja, von einer Idee und von einer Vision her und von einer, wie soll ich sagen, von einem Purpose, wo man findet, hey, das ist wirklich etwas Wichtiges und da will man etwas verändern. Und ja, so bin ich auf jeden Fall nachher zu euch gekommen, so bin ich zu euch als Investorin gekommen und in Verwaltungsrat. Und damit hätten wir das jetzt offen gelegt.
Das ist ein transparenter Disclaimer.
Genau.
Ist durch.
Genau. Transparenter Disclaimer. Ich bin mit euch verbandelt und es soll jetzt aber auf keinen Fall jetzt irgendwie eine stündige Werbesendung für Epsi werden. Nein, sorry. Ich habe nämlich schon lange mit dir reden. Das war schon recht lange in meinem Hinterkopf gewesen. Und zwar hat es mich von Anfang an komplett erstaunt und aus der Bahn geworfen, dass drei Männer, also ausgerechnet drei Männer, du und deine zwei Co-Founders, ein Mental Health Startup gründen. Wie kommt das?
Spannend.
Weil ich habe gemeint, Männer reden gar nicht gerne über ihre Gefühle.
Ich wollte gerade zurückfragen, wieso dass du so überrascht warst, dass das drei Männer sind, die es gegründet haben. Uns ist das, glaube ich, nie so aufgefallen. Also wir haben das gegründet und uns ist nicht aufgefallen, dass wir gesagt haben, oh mein Gott, wir sind drei Männer, die eine Firma machen im Bereich der mentalen Gesundheit. Wir sind alle betroffen gewesen, indirekt. Bei mir war es so, dass jemand, der mir sehr nahe ist, meine damalige Freundin, ihr ist nicht gut gegangen, 2019, und ich habe für sie eine Psychologin, eine Therapeutin gesucht. Und das war ein Ding der Unmöglichkeit. Damals war schwierig, jemanden zu finden, der Zeit hat. Ich bin nicht rausgekommen mit den Versicherungen. Ich habe keinen psychologischen Hintergrund gehabt. Das heisst, ich habe auch nicht gewusst, ist es das etwas, wo man eine Diagnose braucht oder nicht. Und das hat alles extrem schwierig gemacht. Und aus dem Frust heraus ist dann nachher die Idee gekommen, dass man das vereinfachen könnte. Und so hat es angefangen. Und dann meine Mitgründer, Adonis und Hieb, beide eigentlich ähnlich dann dazugestossen. Und wir sind einfach auf die Reise und haben dann angefangen daran zu arbeiten. Und ich glaube, es ist mehr jetzt im Nachhinein, wenn man zurückschaut, wo man merkt, wir haben, glaube ich, alle auch ein Bedürfnis gehabt, um uns mit uns selber und unsere Psyche auseinandersetzen und haben vielleicht über diesen Weg den Zugang gefunden. Vielleicht sagt das etwas aus über die Männer und ihre Gefühle, ich weiß es nicht.
Ja, ich finde es mega spannend. Also eigentlich, wenn du jetzt das so sagst, ist es ja nicht im Sinn von zuerst waren die Gefühle, sondern ja. Zuerst ist eigentlich wie, also sehr männlich, sage ich jetzt mal, sehr stereotyp. Du hast auch für
Schlusszeichen gemacht, genau.
Ja, genau, ja. Stereotyp männlich, es gibt ein Problem, wir wollen es lösen. Oder? Und eigentlich so seid ihr an diese Sache angegangen.
Ja, genau. Also ich bin froh, bringst du den Stereotyp auf und es nicht von mir kommt. Weil ich glaube, es ist durchaus schwierig, auch in meinem Umfeld, wenn ich sehe, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Männern, ja. Mit unterschiedlichen Ausprägungen, gefühlsmässig, aber auch wie sie sprachlich Gefühle können ausdrücken. Aber wenn es etwas gibt, was sich so ein bisschen durchzieht, durch alle meine Freundschaften, männliche Freundschaften, ist das schon so, dass ich das Gefühl habe, dass mir tendenziell schneller in die Aktion gehen. Und vielleicht auch bei mir zumindest, wenn es sich vielleicht hilflos oder auswegslos anfühlt, dass ich dann das Gefühl habe, ich muss etwas machen, anstatt das Gefühl einfach können heben oder es betiteln oder darüber schwätzen, weil es nicht klar ist, dass das Gefühl das ist, was es vielleicht ist. Und dann geht es in die Aktivität, die vielleicht auch Vorteil hat, jetzt im Sinn, dass wir eine mentale Gesundheitsplattform aufbauen haben. Aber es war schon spannend, um zurückzuschauen und zu merken, wir sind alle drei, durchaus, hat es uns gut getan, um dann irgendwann mal mit einem Psychologen auch schwätzen und reflektieren. Und genau, im Nachhinein.
Wann bist du das letzte Mal in Therapie gewesen?
Was haben wir für einen Tag? Heute ist Donnerstag.
Heute ist Donnerstag.
Am Dienstag am Abend. Jeden Dienstagabend bin ich bei einem Therapeut. Das hat so ein bisschen angefangen als Psychoanalyse. Das ist gut etwa eineinhalb Jahre gegangen. Zweimal in der Woche. Eine Stunde. Voll intensiv. In die Tiefen der Psyche. Und dann ein bisschen oben runtergefahren, einmal wöchentlich noch. Und jetzt ist es vielleicht mehr so ein psychologisches Coaching, wo ich hingehe und reflektiere über das, was abgeht. Aber am Anfang war es eine Reise gewesen, so ein bisschen in meine Innenwelt.
Bist du dort aus einer Not raus angegangen oder aus Gewunder oder einfach zum dich begleiten?
Ich glaube, es war nicht eine Not gewesen. Es hat aber durchaus einen Auslöser gegeben. Wir hatten die geniale Idee gehabt, bei EPSI als drei Gründer von einem mentalen Gesundheitsunternehmen zwei Jahre lang arbeiten und keine Ferien machen. und haben viel Druck aufgeladen. Ich glaube auch persönlich, weil wir nicht wollten versagen. Wir haben die Menschen, die an uns glauben, die uns investieren, das sind Psychologinnen, Therapeutinnen, Klientinnen, Investorinnen und Investoren, die haben wir nicht wollen enttäuschen. Und dann schafft man wie wild. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man merkt, jetzt noch ein paar Scheibchen drauf und das ist ein bisschen schwer. Das heisst, wir haben dann irgendwann gesagt, it's like dancing on the edge of a volcano. So hat sich so angefühlt. Und dann haben wir gefunden, hey, ist vielleicht schon nicht schlecht, wenn wir auch mal so ein bisschen die Reflexion gehen. Und das habe ich schon auch gemerkt, dass ich Mühe hatte zum Schlafen, plötzlich, nie gehabt bis dahin. Und dann halt gewusst, es gibt Psychologen und Therapeuten, die kann man unterstützen in diesem Prozess und das mal auftun, das Thema und so. Und über EPSI natürlich, weil ich ein grosses Netzwerk gehabt habe, bin ich dann zu einem Therapeut. Und das heisst, es hat durchaus eine Auslöser gegeben, um das mal anzuschauen. Und dort ist dann wirklich auch einiges aufgegangen. Also, es war dann nicht so, ja, ich gehe ein bisschen reden und jetzt schlafe ich besser und weg bin ich, sondern wirklich gemerkt, so, wow, da hat es eine ganze Welt, wo ich nicht gekannt habe. Obwohl ich durchaus auch reflektiert bin oder gewesen bin schon immer. Sogar für mich war es, mich einfach wirklich effektiv noch nie mit gewissen Themen auseinandergesetzt haben.
Würdest du das allen empfehlen? Wie würde die Welt aussehen, wenn alle ich würde ein bisschen Therapie machen?
Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem, dass es alle machen sollen. Weil bei mir war es spannend, ich glaube, hat mir jemand gesagt, dass ich 5 Jahre vorher in eine Therapie soll. Ich habe alle Sätze und Argumentationen parat gehabt, um zu sagen, wieso ich das jetzt vielleicht nicht brauchen sollte.
Mhm, erzähl mal, was? Was wäre so?
Also, eben zum Beispiel, ja, also ich meditiere zum Beispiel wirklich schon, seit ich irgendwie 20 bin. Mhm. Und fast täglich. Ich bin jemand, wo Journal haltet, wo viel auch in der Selbstoptimierung ist, wo Bücher liest in eine gewisse Richtung. Ich habe mich immer schon mit Buddhismus auseinandergesetzt. Das heisst, jemand kommt zu mir vor irgendwie 7, 8 Jahren und sagt, hey, vielleicht ist es nicht schlecht, dass man mit einem Therapeut schwätzt. Und ich bin so, ich weiss, was du meinst. Aber nein. Also ich nicht. Mhm. Aber danke für den Tipp, so. Und ich glaube, bei mir ist wirklich, dass der Leidensdruck, einfach die Situation, das ist so ein bisschen ein Druck gewesen, der dann etwas ausgelöst hat, wo ich mich geöffnet habe. Und da hat dann auch eine Veränderung stattfinden. Ohne das Aufbrechen hätte ich mich nicht verändern können. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht zugelassen. Ich hätte mich nicht öffnen. Ich hätte auch die Energie nicht aufgebracht, um zu einem Therapeut zu gehen. Ich hätte vielleicht das finanzielle Commitment nicht angebracht, weil ich finanziere das selber, das geht nicht über irgendeine Versicherung oder so, sondern ich zahle das selber. Und da muss man wirklich einen Grund haben und den Mehrwert auch sehen. Long story short, ich glaube, es braucht für jeden und für jede einen Moment, wo er oder sie kann sagen, hey, es geht mir nicht gut oder es gibt irgendeinen Grund, familiär oder in einer Beziehung, und ich komme wie nicht weiter. Und dann würde ich es empfehlen. Dann würde ich es allen empfehlen, um sicherlich mal auszuprobieren. Weil es schadet nicht, wenn man bei einer Person ist, die Expertise hat und wo man vertrauen kann. Dann schadet es nicht. Zum mal gehen und schwätzen und reflektieren. Und das würde ich dann allen empfehlen.
Und du hast es selber von dir aus die Entscheidung gefällt oder du bist gepusht worden? Oft, also ist auch wieder zum wieder ins Klischee fallen, schön. Mhm. Oft kommt bei Männern kommt oft der Push von der Frau.
Mhm. Ja, nein, das war bei mir nicht so gewesen. Ich kann es bei den anderen nicht beurteilen. Ich kenne schon auch Kollegen und Freunde, wo es schon ein bisschen so ist, wo sie so sagt, du vielleicht mal gehen, so, hä, ich weiß gar nicht, wieso.
Mhm.
Und sie so, genau.
Und dann plötzlich ist sie weg.
Ja, wieso ist sie weg? Hä? Komm nicht raus. Ich habe ihr doch gesagt, was sie müsste ändern. Genau. Nein, also bei uns war es nicht so gewesen. Ich glaube, also durch das, dass wir natürlich Apps schon 2 Jahre hatten, sie haben uns natürlich, ich mich auch intensiv mit dem Thema beschäftigt und befasst. Und haben dann aber doch auch einen Unternehmerkollegen gehabt, der interessanterweise auch bei Apps investiert ist, der seit 7, 8 Jahren bei dem gleichen Therapeut ist. Mhm. Jeden Montag. Und ich weiss, wenn ich ihm gesagt habe, und er, also wenn man ihn würde sehen, würde man nie denken, dass er so etwas würde machen. Und er schaut mich so ganz selbstverständlich an und sagt, ja, selbstverständlich, das ist super und so. Und ich so, jeden Montag seit 7 Jahren, ist ja unglaublich. Und irgendwann dann bin ich nochmal zu ihm und gesagt, du, Therapeut. Und so, ich gesagt, ja, er hat mir die Nummer gegeben, die Adresse gegeben. Ja, und jetzt bin ich selber seit etwa 5 Jahren dort und jetzt jeden Dienstag. Also es ist wirklich, genau, niemand hat mich gedrückt, niemand hat mich gepusht. Ich glaube, es hat so rausgekommen.
Wieso gibt es denn nach wie vor so ein riesen Stigma? Das ist ja auch etwas, was ihr euch aktiv dagegen oder dafür einsetzt, dass man eben die Stigmatisierung zum Therapeut oder zur Therapeutin geht. Das lässt man gehen, dass es echt selbstverständlich ist, wie wenn man zum Arzt geht oder wie man zum Check-up geht und so.
Mhm.
Warum ist es immer noch so?
Ich glaube auch, vielleicht gerade speziell in meiner Rolle, würde ich niemandem einen Vorwurf machen. Ich glaube nicht, dass ich einen Anspruch habe, dass Menschen einfach per se dorthin gehen sollten oder kein Stigma sollten haben. Ich glaube, es ist irgendwann nachvollziehbar, dass es nicht ein einfaches Thema ist. Und ich habe das Gefühl, es kommt vielleicht aus eigener Erfahrung auch, weil man es nicht sieht. Also ich glaube, wir haben durchaus eine Affinität für Sachen, die wir sehen, die wir anlangen können, die wir berühren können, die wir kontrollieren können. Vielleicht auch in der westlichen Kultur. Die ganze Wissenschaftsstruktur auch ist sehr auf das Materielle, das Fassbare ausgerichtet. Und die Psyche ist einfach per Definition nicht sichtbar. Das heisst, wenn ich irgendwo durch etwas habe, was mir wehtut oder was schwierig ist, was mache ich jetzt mit dem? Und das macht Angst, glaube ich. Und dann kommt natürlich dazu, dass wenn man das kollektiv macht, dann organisieren sich auch Strukturen und Organisationen danach. Das heisst, es wird einfach kollektiv nicht darüber geschwätzt. Und wenn es gar nicht besprochen diskutiert wird, dann wird man die Ruhe nicht brechen. Und dann vorzustellen, dass man in einer Firma ihnen etwas erzählen würde, dass es einem nicht gut geht, wo man selber ja keine Ahnung hat und nicht weiss, wie lange das geht und nicht weiss, wie weh das tut und so. Und dass das andere vielleicht auch haben, dann sagt man gar nichts. Und dann verfestigt sich das. Und ich glaube, das ist etwas, was wir kollektiv daran arbeiten können, dass wenn man darüber schwätzt, die guten Erfahrungen, vielleicht auch die schwierigen, die man gemacht hat, in einer Therapie oder nicht, dann fährt das auch aufzutun, weil jeder hat es, jeder kennt es. Wir haben alle Psyche, wir haben alle zu leiden. Das ist einfach das Leben. Es gibt niemanden, der das nicht hat. Und ich glaub, wenn man dort anfängt aufzutun, dann tut dort etwas. Aber es braucht Zeit. Es ist kulturell fest verankert. Wenn wir darüber schwätzen, das passiert jetzt, dann kommt das besser. Da bin ich überzeugt. Und es ist nicht etwas, was einfach festgesetzt ist, dass das jetzt nie würde ändern. Sondern ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, um das aufzubrechen.
Kennst du die Momente, die einfach im Kopf bleiben? Es zu Morgen mit Blick auf Berge und das Gefühl, sich noch jemand anders zu Hause zu fühlen und trotzdem ganz nahe bei dir. In Österreich sammelst du nicht nur ein Erlebnis, du nimmst etwas mit heim. Neue Geschichten, neue Lieblingsorte und Erinnerungen, die dich nicht mehr loslassen. Gutes Essen, sportliche Erlebnisse, echte Begegnungen, kein grosser Plan, einfach los. Hol dir Ideen für Sommer- und Herbstferien auf austria.info.
Es gibt einfach das Bild vom, oder das traditionelle Bild von Männlichkeit, oder? Wo wirklich so ist, ja, du bist so der Lone Wolf, und du musst alles mit dir selber ausmachen und du redest nicht über deine Gefühle, sondern du schluckst es ab und man rennt nicht. Und ich glaube, das ist schon noch fest in den Köpfen und es ist im Moment, dünkt es eben, gibt es auch so Strömungen, ich weiß nicht, ob das so mitbekommen, so wirklich auch so bei der jüngeren Generation. So, Stichwort,
ja, genau.
Stichwort Manosphere, weißt, was wirklich so darum geht, so, wow, du bist die richtige Mann, oder? Ja, aber du lachst jetzt, oder? Ja. Es ist wirklich zum Lachen und irgendwie aber auch nicht.
Ja.
Und mir nimmt Wunder, hast denn du, wo du bist aufgewachsen und, wo, und in deiner Sozialisation, ist denn dort, dass man seine Gefühle zeigt und dass man darüber redet, ist das etwas, wo du damit bist aufgewachsen? Oder ist das eher etwas, was später in dein Leben gekommen ist?
Ah, super spannend. Also, ich glaube, als eine das mit dieser Männlichkeit und subjektiv, also von mir aus gesehen, ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen verlangt worden ist oder war. Also ich bin zum Beispiel der grosse Bruder gewesen. Und meine Eltern haben sich irgendwann mal getrennt und ich habe dort eine gewisse Rolle übernommen, eine Verantwortung übernommen. Und ich glaube, das hat es irgendwann auch ein bisschen gebraucht. Es hat in dem Moment vielleicht jemanden gegeben, der eine gewisse Stabilität auch reingebracht hat. Ich habe gemerkt, dass das nachher durch das Leben durch, ich habe Fußball gespielt und da bin ich irgendwie Captain gewesen, Amix, oder irgendwie in der Schule, wenn es um Projektarbeit ging. Ich war immer so ein bisschen der, der die Verantwortung übernommen hat. Und dort wird von mir auch verlangt, dass ich nicht jegliche Emotionen offenlegen. Sondern es wird ja genau von mir verlangt, eine gewisse Stabilität auch zu sein und darzustellen, dass die anderen vielleicht auch können, emotional sein. Und das finde ich noch eine schöne Interpretation von dem, was man amig sagt, Männlichkeit. Vielleicht ist das auch eine schöne Aufgabe oder Rolle, die die Männer vielleicht auch stereotypisiert, wollen annehmen und können sein. Und vielleicht ist das mit dieser ganzen Männersphäre-Geschichte, von der ich vorher lachen musste, auch etwas, wo fehlende Empathie für junge Männer. Wo, also ich kann es zu wenig beurteilen, ich bin jetzt durchaus 36, ich habe das gesehen und dachte, meine Güte, ich habe keine Ahnung gehabt, weil ich werde denen folgen, das ist eine ganz andere Welt. Aber wenn ich es gesehen habe, denke ich so, ich verstehe die jungen Männer irgendwie, der eine in dem Interview, der irgendwie den Bruder verloren hat und obdachlos ist und irgendwo versucht zu leben und durchzukommen, wer hilft ihm? Er ist komplett in einem Vakuum rein und dort, egal, ob es jetzt irgendwie die Manosphere ist, irgendwelche religiösen Strukturen oder Sektenformen, die greifen das auf. Und das ist das Traurige eigentlich. Und genau, ich glaube, das ist so ein bisschen einfach so zum ersten Teil, was mir durch den Kopf geht. Und das andere, wie ich aufgewachsen bin, es war durchaus emotional gewesen. Das heisst, wir haben sehr einen emotionalen Haushalt gehabt. Aber nicht, dass wir irgendwo durch, glaube ich, gross über Gefühle schwätzen, reflektieren. Das war es nicht. Emotional, ja, sehr emotional. Aber nicht so, dass ich gelernt hätte, über meine Gefühle zu reflektieren, zu schwätzen und die Gefühle vielleicht auch können heben. Sondern es ist tendenziell in eine andere Richtung gegangen. Also die Antwort ist eigentlich nein.
Hey, aber dann lass uns doch noch schnell so ein bisschen bei deinem Background bleiben, weil wenn man auch Artikel über dich liest oder so, dann steht, dort ist so, der Werdegang ist so vom Fußballspieler zum Banker zum Founder.
Oh wow.
Und lass uns doch schnell dort schnell so ein bisschen entlang gehen. Also, du bist in Schwamending aufgewachsen.
Yes, ja. 12. Ja.
Arbeiterquartier heisst es. Ich habe natürlich immer den Victor Chapo
im Kopf. Wie hat er
automatisch der Freddy Hinz.
Der Freddy Hinz. Nein, der Harry Hassler.
Harry Hassler.
Das ist mit dem Brusthaar und dem Thurgauer Dialekt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wieso das dein Schwammerdingen ist.
Ich weiß auch nicht. Okay. Das ist der Freddy Hinz. Irgendeiner von denen. Aber keine Ahnung. Ist das irgendwie, ist das für dich irgendwie, wie soll ich sagen, treffende Figur für dort, wo du bist aufgewachsen, oder hat das mit dem überhaupt nichts zu tun?
Also ich bin jetzt am Interpretieren. Ich habe den Harry Hassler im Kopf. Ich habe natürlich wirklich Jacob auch gekannt, gelacht darüber und so. Ich war stolz, wenn man Schwammerding erwähnt wurde im Schweizer Fernsehen. Genau. Aber die Persona, die hat es vielleicht gegeben am SVP-Zelt oder Kilby. Okay. Aber das war mittlerweile ein relativ kleines Zelt gewesen. So mag ich mich erinnern. Ich bin 90er Jahre gegangen. Mhm. Das heisst, bei mir war es mehr gewesen, meine Freunde, also wo wir eingezogen sind, war so eine Siedlung für eine kinderreiche Familie, eine Genossenschaft. Und wir sind da eingezogen. Und da hat irgendwann ein Wandel stattgefunden. Ich glaube, im Nachhinein hat das durchaus mit gewissen Flüchtlingswellen zu tun gehabt, Ex-Jugoslawien und so. Das heisst, wir haben plötzlich auch viele Kollegen und Kolleginnen gehabt aus Ländern wie im Kosovo oder so, Serbien und Kroatien und so weiter und so fort. Und ich bin sehr multikulturell dann dort aufgewachsen. Das heisst, am Jacopo seine Figuren mit Schwammendingen irgendwie nicht so übereinstimmen. Das Arbeiterquartier absolut. Absolut, einfach, glaube ich, in der 1990er-Version. Mhm. Und das hat mich auch geprägt. Mhm. Das hat mich auch geprägt, ja.
Inwiefern? Hat das etwas mit deiner... Du hast es vorher mal gesagt, aber der Wunsch, um niemanden zu enttäuschen, weißt, und der Drang irgendwie zum etwas abliefern. Mhm. So, ja. Kommt das von dir?
Ja. Ich hab mich selber entdeckt in den letzten paar Jahren, wo immer wieder mal das Wort aufkommt, ja, ein weisser Mann oder so mit Privilegien und so. Und ich dachte dann, absolut, 100%. Aber gefühlt bin ich mehr in einem Arbeiterquartier aufgewachsen, ohne Geld. Meine Eltern haben nie studiert. Es war nicht so, dass mir irgendwie gesagt wurde, wie ich meine Karriere machen sollte, sondern meine Kollegen, wir sind alle so, hey, wenn wir etwas erreichen wollen, dann müssen wir entweder Gas geben, oder sonst, that's it. Und dann gibt es einen anderen Weg und der geht irgendwo in eine andere Richtung. Das war dann im Fußball auch so gewesen. Gleiche, sagen wir mal, soziokulturelle Struktur. Und auch dort war es gewesen, du musst einfach hart arbeiten, du musst trainieren. Es gibt kein, irgendwann kommt vielleicht dein Papi oder deine Mami und helfen dir mit. Es hat es nicht gegeben. Das heisst, auch bis heute, ich habe kein Background, wo ich mich zurückfallen lassen, sondern es hat wirklich so die Mentalität von, du musst es selber hinbekommen. Was natürlich irgendwann mal mit 30 fällt einem auf, es ist nicht so. Da gibt es ganz viele Menschen, die es mir ermöglichen, dass ich da bin, wo ich bin. Und ich bin nie und nimmer allein gewesen. Aber bis zu dem Punkt war das Gefühl, du musst es machen, du musst es hinbekommen. Und ich glaube, das kommt schon auch aus dieser Struktur raus. Genau. Ja.
Du wärst fast Fußballprofi geworden.
Alle, die mit mir Fußball gespielt haben, die zuhören, denken so, nein, ist ja nicht. ich wollte Fußballprofi werden. Ich habe einen starren Kopf, viel Ehrgeiz schon immer gehabt. Eben, ich glaube auch ein bisschen aus dem heraus, so sehr single-minded. Das heisst, ich kann dann so ein bisschen etwas machen. Und das war für mich Fußball gewesen, von irgendwie 7, 8 Jahren bis dann 18, 19. Bei GC angefangen, bei Zürich aufgehört. Und dann die Sportschule gemacht, das heisst, bei United School of Sports gewesen. Und dort auch nur mit Sportlern rundherum. Das heisst, mein Alltag als junger Mensch war viel trainieren, viel Fußball. Genau, und dann dort beim FCZ, am Schluss glaube ich bis 21. Und dann ausgelehnt worden und dann dort mein Knie verletzt und dann nie mehr zurückgekommen. Was dann auch gerade okay war.
Sagst du das einfach so oder ist es in dem Moment auch okay gewesen? Weil ich denke, dass, wenn du dich so auf etwas eben fokussierst, dann ist es nachher auch ein rechter Identitätsbruch. Oder? Also wenn einem jemand das wie wegnimmt, was vorher alles war.
Mm.
Und mit 21, wie geht man da damit um?
Ich weiss nicht, wie ich es heute würde erleben würde, weil man hat ja damals die emotionalen Werkzeuge gehabt, die man hatte. Aber damals war es für mich eine Erleichterung gewesen. Weil ich mich nicht entscheiden musste, um aufhören. sondern ich habe so viel investiert und die ganze Familie und alle rundherum sind dann eben auch, ah, du wirst ein Fußballprofi. Die ganze Identität auch in der Jugend, oder? Er ist der Zürich-Spieler, er ist und so weiter. Und dann ist es mega schwierig, zum wegkommen von diesem Bild. Und dann verletzt man sich und alle sind so, ja klar, es kann passieren. Und ich glaube, ich habe damals gerade auf der CS angefangen. Tochterfirma von der UBS. CS angefangen und die ganze Bankenwelt hat mich angefangen zu faszinieren. Auch. Und dann hat es dort so eine Ablösung gegeben. Das heisst, es hat wirklich so eine Wachablösung gegeben im Leben. Ich habe von Sportfokus auf Karrierefokus gerade weitermachen können. Ich habe mich nicht entscheiden, das Knie ist kaputt gewesen. Alles gut. Es hat sich so angefühlt. Genau.
Genau. Und dann bist du Banker gewesen. Vier Jahre lang. Wieso lachst
du? Man ist Banker.
Man ist, ja. Ja. Ich glaube, in Zürich, in einer Bank arbeitet, dann ist man Banker.
Ja, voll. Ich glaube auch, dass ich das gelebt habe. So. Also ich glaube schon, als ich so reingekommen bin, ich glaube, es hat auch wieder ein bisschen, also ich war 17. Ja. 17, ich bin schon reingekommen und dachte so, yes, Bank und dann Jütlihof und höchster Stock dort bei den Händlern und so. Und da hat es doch auch den einen oder anderen schnellen Auto darunter gehabt. Da ist der Schwammendinger Bub rausgekommen und gefunden, hey, cool, na, okay. Ich muss ja gar nicht so viel trainieren, um auch erfolgreich zu sein, finanziell. Das heisst, vielleicht geht es ja da. Also es hat wirklich so ein bisschen, es hat viele Männer rundherum gehabt, man hat viel Stress gehabt, es war hektisch gewesen an der Börse, es ist 2007, Finanzkrise, ist gerade die Börse zusammengebrochen, da war Action gewesen in einem Fußballstadion. Also für mich war es eigentlich aus dem Fußball raus und bei der Bank hinein, bei der Fußballkabine gewesen. Und mega, mega Freude gehabt. Und dann reingebissen und gelernt und gemacht und geschafft bis spät. Und einfach das Gleiche, was ich im Fußball gemacht habe, habe ich dann auch auf der Bank gemacht und unbedingt will ein Händler sein. Und genau, Wall Street geschaut, der erste noch, Michael Douglas, Gordon Gekko. Und im Nachhinein jetzt schaue ich und denke, oh, ist eine tragische Figur. Und damals war es, wow, okay, Gordon Gekko. So läuft es.
Okay.
Und ich glaube, das ist schon, da sieht man, 17, ja. Man sieht den Gordon Gekko und denkt, ja, so ist die Welt. Das Bild eben auch. Und ja, da musst du durch. Das
aber hat sich auch so deine Haltung zu dieser Leistungskultur hat sich in dem Sinn auch verändert. Oder? Wenn du jetzt zurückschaust, also du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber das war einfach ja, quasi höher, schneller, weiter, oder? Und jetzt vorher hast du gesagt, noch der finanzielle Aspekt, der dich dort auch mega gereizt hat. Und jetzt hast du ein eigenes Start-up gegründet, wo ich dann auch noch zurückkomme drauf, ich will noch schnell hier bleiben. Aber weißt du, das sind ja auch so ein bisschen Muster, oder?
Ja, ja.
Also spürst du es noch?
Ja, ja, voll.
Voll, ja. Ja.
Also vor allem das mit dem Leisten, das ist immer noch da. Und ich habe immer wieder Unterhaltungen mit mir selber auch zu diesem Thema. Was sich verändert hat, ist mehr am Gordon Gekko damals seine Wertestruktur. Und sein Welt- und Menschenbild. Das hat sich fundamental geändert. Ich kann das fast nicht mehr nachhören. Das ist, wie weit weg ist denn das? Die Greed is good. Und jeder für sich. Und Kapital über alles. Und so. Also wirklich so ein bisschen das fällt mir nur schwer zu sagen, dass ich das mal geschaut habe. Und so. Das ist wirklich irgendwie weit weg. Das mit dem Leisten, ich weiß nicht, ob ich das jemals wegbringe. Und ich habe immer wieder Momente, wo ich denke, es hat auch etwas. Weil ich sehe, dass jetzt mit Epsi, das ist jetzt das zweite Startup, das ich eigentlich aufbaue. Und es braucht am Anfang einfach eine Energie und eine Arbeitswut fast schon, um etwas anzubekommen, das die gesamte Gesellschaft vorher nicht anbekommen hat. Das heisst, man macht ja etwas Neues. Das heisst, niemand ist auf die Idee gekommen, sehr selten. Sehr wahrscheinlich hat es einfach noch niemand angebracht. Und dann beugt man die Realität. Und für das braucht es oft eine Handvoll Leute, die einfach ums Verwurgen etwas hinbekommen wollen. Und diese Moral auch, die hilft auch, dass in einer gewissen Art und Weise die Welt dann vielleicht auch etwas anders dreht. Das muss nicht jeder machen. Aber ich glaube durchaus, dass es Leute braucht, die bereit sind, um weitergehen mit dem Status quo. Und vielleicht sind es dann genau auch so Leute, oder, die irgendwo das mal aufgelesen haben, in ihrer Kindheit oder so, oder wo auch immer, und jetzt diese Mentalität haben. Und das ist immer noch rum. Also da würde ich liegen. Ja.
Du bist aber nach vier Jahren Bank bist ausgestiegen. Und ich habe noch einmal gelesen, dass du bist gegangen, weil du gemerkt hast, wie unzufrieden das eigentlich alle rundum sind.
Das stimmt, ja. Plot-Twist.
Ja, Plot-Twist, ja. Genau. Und jetzt frage ich mich, ob mit dieser Entscheidung oder auch mit dem Weggang vielleicht eben der auch so ein kleiner Schalter ist umgelegt worden bei dir? Also das ist, was ist dort passiert? Mhm. Nimm mal schnell mit.
Ich habe aus der Bank aus eigentlich, ich habe immer einen Handel. Ich habe den Börsenhandel faszinierend gefunden. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Börse, ich finde es jetzt noch faszinierend, ein bisschen wie eine Diskussion ist. Man kann ein Argument aufbauen. Und dann kauft man eine Aktie zum Beispiel und dann hat man Recht oder man hat nicht Recht. Und das ist sehr kontrollierbar. Und in einer Welt, die sich bewegt und pulsiert, ist für mich damals auch etwas, was so kontrollierbar ist, zu herausfinden, ob ich richtig oder falsch liege, glaube ich, auch ein bisschen ein Halt gewesen. Und das habe ich damals nicht so formuliert, natürlich. Aber ich habe dann Handel und eben genau das, was ich vorher gesagt habe. Und dann habe ich es irgendwann anbekommen, dass ich zu einem kleinen Hedgefund bin, auf Zug. Und habe dann dort in Zug angefangen zu arbeiten. Und dann bin ich wie so ein bisschen angekommen, mit 21 schon. Und habe gemerkt, okay, jetzt habe ich meine 5 Bildschirme, jetzt kann ich da ein bisschen handeln und traden. Keine Ahnung, was ich mache. Aber okay, jetzt bin ich mal da. Und dann ist dort wie so ein Brüllen, glaube ich, abgefallen. Es hat auch so eine Persönlichkeitsentwicklung gegeben. Ich habe angefangen, mehr Hermann Hesse lesen wie andere Bücher und Into the Wild schauen und, nicht mehr Wall Street. Und ich glaube, dann ist wirklich so etwas passiert in der Persönlichkeitsentwicklung auch von, hey, es fehlt mir etwas. Es fehlt das Substanz auch. Es ist alles so oberflächlich, dass es weh tut fast schon. Also wie man miteinander umgegangen ist. Ja. Und ich dachte, hey, das kann nicht sein. Ich bin 21, das extrapoliert für die nächsten 20 Jahre. Ich weiß nicht, wie ich ende. Und aus dem aus ist dann wirklich so ein Aufbruch gekommen. Wirklich fast schon wie in einem Film. Ein Freund zusammen irgendwo am Abend spät, am Morgen um 2, 3 Gläser Whisky getrunken und gefunden, hey, es kann ja nicht sein, das ist ja unser Leben und eigentlich könnten wir einfach gehen, anytime. Und er so, das getraust dich eh nicht. Und ich so, sicher schon. Und dann Handschlag und dann irgendwie gekündigt und Wohnung gekündigt und so. Und dann gesagt, okay, that's it, jetzt gehen wir. Und dann abgemeldet in der Schweiz, Steuern gezahlt und gesagt, wir kommen nie mehr und sind auf Kathmandu geflogen.
Ich hatte noch nie eine Blasenentzündung gehabt. Lucky me. Das haben meine Arbeitskolleginnen im Büro auch gesagt. Sie haben es einfach fast nicht glauben und sie haben gefunden, falls sie dann gleich mal eine Blasenentzündung haben, dann gäbe es dann nur einen Lifehack. Und zwar Hänseler Demanose direkt. Das ist ein natürliches Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von Blasenentzündungen, ganz ohne Antibiotika. Und das Geniale daran ist, es braucht kein Wasser, um es einzunehmen. Man kann einfach Säckchen aufreißen, direkt das Pulver einnehmen und fertig. Das ist perfekt für unterwegs. Man kann es überall mitnehmen, in der Handtasche, im Kinderwagen, ein Notfalltäschchen oder auch im Laptop-Bag. Und es schmeckt auch fein nach Himbeere. Demanose haftet an den Bakterien. Sie macht das also eine Art Schutzmäntel in der Blase und tut nicht die Bakterien, die für die Entzündung verantwortlich sind, rausspülen. Studien zeigen übrigens, dass 80% von allen Frauen, die täglich 2 Gramm reine Demanose eingenommen haben, nachher die nächsten 6 Monate frei waren von Harnwegsinfekten. Wenn du also sagst, Blasenentzündung, nicht schon wieder, dann schau unbedingt die Demanose direkt von Hänseler an.
Genau, also wirklich Movie-Style. Mhm. Action. Ja.
Und dann?
Faszinierend, psychologisch, für alle Psychologen und Therapeuten, die zuhören sollten. Ich bin gelandet in Kathmandu, auf der Landebahn. Und ich weiss, wie mich so anfliegen. Und ich schaue so raus und sehe, wie Kathmandu aussieht als Stadt. Und merke, das ist keine moderne asiatische Metropole, sondern es ist tendenziell nicht so modern, wie man das vielleicht von Singapur kennt. Aber man muss sich vorstellen, dass ich mir aufgefallen, als ich gelandet bin. Das heisst, ich habe mein ganzes Leben hier abgebrochen, an meine Steuern gezahlt. Ich war so überzeugt, dass ich das machen sollte. Steige in den Flieger, fliege dann und merke dort, was Kathmandu überhaupt ist. Und das hat so ein bisschen, das zeigt, ich bin so dann fokussiert, dass ich alles andere kann ausblenden kann. Sogar, wie das so ein Status gesehen, wo ich dann sollte drin leben oder weiterreisen. Und wir sind dann dort angekommen und dann haben wir uns erst mal zurechtfinden und dann sind wir ins Hilfswerk und dann haben wir uns ein bisschen treiben lassen in dem Lebensfluss.
Aber darf ich schnell fragen, also wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, zu dir hinzugehen, weil es jetzt gibt es ein wie eine Folge von Auf und Davon, wo sie irgendwann
auswandern. Ich habe nur gewartet, dass du uns mal schreibst.
Und sie können die Sprache nicht.
Ja, es war wirklich so. Wir haben dann irgendwie iPhones damals oder so, sondern es ist wirklich Auf und Davon, ja. Du weißt, es ist witzig. Ich habe es wirklich, glaube ich, so noch nie erzählt. Die einzige Idee, die wir hatten, die einzige Vision war, der Mekong, der Fluss, entspringt irgendwo im Himalaya. Mhm. Und es wäre schön, zum irgendwo mal auf Tibet. Und dann fliegt man halt auf Kathmandu. Und dann reisen wir den Mekong entlang, mehr oder weniger, ab und auf Südostasien. Und bis er wieder ins Meer fließt. Das wäre der Plan gewesen. Mhm. Und darum sind wir auf Kathmandu geflogen. Und haben dann dort nicht vorgehabt, um uns niederlassen und zu arbeiten, sondern schon die Idee gewesen, zum Reisen, zum Umkommen, um die Welt entdecken, sich selber finden, den Weltgeist ein bisschen spüren. Und genau, dann sind wir einen Monat dort in Nepal gewesen. Und dann sind wir nicht auf Tibet reingekommen. Und dann China und Vietnam und das Velo gekauft und mit dem Velo durch Vietnam und Kambodscha. Also wirklich, ja, einiges dann gemacht.
Und warum seid ihr wieder zurückgekommen?
Gute Frage. Erstens haben wir kein Geld mehr gehabt.
Ja.
Wir sind schon mit sehr wenig Geld gegangen, muss man sagen. Aber ich hatte das Gefühl, es ist etwas abgeschlossen für mich. Es war wie okay gewesen. Ich hätte irgendwo bleiben können. Ich war in Bali gewesen. Mega schön. Als geliebt. Ich habe es in Bangkok mega gefunden. In Vietnam war es super schön gewesen. Aber ich wollte nie bleiben. Es hat sich überhaupt nicht richtig angefühlt. Und ich glaube auch, dort konnte ich etwas abschliessen. Nämlich das Gefühl, wo viele vielleicht auch noch in sich haben, sollte ich jemals weg? Sollte ich mal reisen? Sollte ich noch einmal bleiben? Ich habe einen Haken dahinter gemacht. Ich habe gesagt, es war gut, es war mega schön. Ich bin wieder zurück in Zürich, da, wo ich hingehöre. Und irgendwie habe ich da etwas zu tun. Hm. Es hat sich ein bisschen so angefühlt. Und da bin ich zurückgekommen. Und seitdem habe ich nie mehr wollen, so viel reisen. Es ist alles okay. Es ist wie dann. Es ist wie gut.
Aber hast du von der die Sachen mitgenommen? Du hast gesagt, du meditierst schon sehr lange, mhm, und täglich ist, kommt es von dieser Reise?
Ja, ja, absolut. Genau, ich bin mit dem besten Freund gegangen und wir haben dann nach etwa der Hälfte der Zeit dann irgendwie gefunden, so, hey, wir wollen dann noch ein bisschen alleine reisen. Und dann haben wir uns getrennt, dann bin ich alleine und habe wirklich vorgelegt, ich will meditieren. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss das mal sehen und erleben. Und bin dann in einen Tempel im Norden von Thailand in... Nein, ja genau, und dann geht es ein bisschen auf Richtung Bai.
Bai,
genau. Und dann nochmal ein bisschen auf in den Norden, okay, fast schon an Grenzen. Und dann dort hat es so einen Waldtempel. Ich habe das letzte Mal mit einem Kollegen empfohlen, und der ist dort hingegangen, das gibt es nicht mehr noch, das ist wahnsinnig. Wat Tham Wua hat er geheißen, glaube ich. Komplett falsch ausgesprochen. Jedenfalls, dort hingegangen und dann irgendwie ein bisschen mehr wie eine Woche dort drin gewesen und meditiert. Und ich weiss, wenn ich mir selber gesagt habe, Nikolas, du darfst nie mehr loslassen. Weil das fühlt sich sehr, sehr richtig an, was du da machst. Und seitdem meditiere ich. Das heisst, ich glaube, der 21. Geburtstag war, als ich dort reingekommen bin, in den Tempel. Und wirklich am Tag, am 21. bin ich dort reingelaufen. Und dann, seitdem, ja, begleitet mich das. Genau. Und ich glaube, die ganze, eine gewisse Teil Spiritualität vielleicht auch, wenn man so will, nennen, Meditation, ein gewisser Zugang zu dem Innenleben, hat dort angefangen.
Mhm.
Genau.
Und wenn man jetzt vorspulen und eigentlich da ankommt, wo wir jetzt sind, sind das eigentlich wie die zwei Welten, die ein bisschen zusammenkommen, oder? Mhm. Also, mhm, jetzt hast du eigentlich wie die technische, kapitalistische Welt, wo du angefangen hast, dann gemixt mit dieser Spiritualität und da reingeschaut. Mhm. Also, denke, meditieren macht man genau das, man schaut nur gegen innen. Mhm. Ist aus dem heraus dann eigentlich auch das entstanden, wo du jetzt bist? Hast du das Gefühl, das hättest du überhaupt gründen können, wenn du nicht die Reise durchgemacht
hättest? Also dann ist definitiv nein. Mhm. Ich hätte es nie gründen können und nichts wäre so, wie es jetzt ist, hätte ich die Reise nicht gemacht. Beide, also zum einen auf Asien und die andere in mich hinein auch. Ich habe sogar in einem Büchlein im Flug zurück, dann von Bangkok auf Zürich wieder, habe ich genau das aufgeschrieben, was du gerade gesagt hast. Ich habe gemerkt, etwas habe ich auch nicht loslassen. Ich wollte weiter irgendwie mit Kunst handeln in Saigon, also in Ho Chi Minh City. Oder irgendwie mit Steinhändlern zu tun in Burma, weil ich fand, das wäre spannend. Also ich wollte irgendwie immer etwas bauen und machen und kreieren, so das analytische Ausleben. Und auf der anderen Seite bin ich dann doch auch der Gedichtschreiber und meditierende, reisende, romantisch verlorene, introvertierte Teil von mir. Und ich glaube, die zwei Welten kommen jetzt dabei. Mhm. Epsi eigentlich zusammen, weil es braucht viel von dem Analytischen, aber es hat auch sehr viel mit dieser Reise zu tun, dass ein Mensch vielleicht auch gegen innen reisen sollte, um sich zu finden und zufrieden und glücklich die Aufs und Abs vom Leben können zu meistern.
Du hast zwischendurch, muss man vielleicht auch noch sagen, also du bist von dieser Reise zurückgekommen, du hast nachher, wenn ich es richtig recherchiert habe, den ZHAW gemacht. Noch.
Yes.
Genau, dann
gleichzeitig. Das heisst, es war Berufsbegleitung. Das heisst, ich habe bei Points angefangen, das mit aufbauen und dann gleichzeitig eigentlich ZHAW gemacht. Das heisst, die haben sich ein bisschen beschnitten, die zwei.
Okay, du bist bei Points bist, etwa 6 Jahre lang gewesen, mhm. Genau. Und dann ist eigentlich die Gründung von Epsi gekommen. Mhm. Woher, du warst 30 gewesen.
Dann. Jung,
zu dem frisch. Zeitpunkt. Jung, frisch, genau. Nein. Also hast du wirklich schon ein paar Sachen erlebt. Mhm. Aber wo kommt, woher kommt A, der Mut, sage ich mal, und B, auch die Energie. Also meine, wenn man schon zweimal gegründet hat, das Gründen, du hast es vorher schon angesprochen gehabt, du hast einmal auf LinkedIn hast eben auch so einen Baby-Vergleich gemacht. Das ist natürlich bei mir in unserem thematischen Umfeld extrem gut gelandet. Du hast gesagt, dass ich eigentlich wie mit einem Baby, wo man pflegt und wo irgendwie quasi zuerst die Newborn-Phase, wo eigentlich 24 Stunden bist du die ganze Zeit dran, dann kam so eine Transitionsphase, wo man sich darauf kümmert und langsam in das Leben reinlebt und dann eigentlich quasi eine gewisse Stabilität, wo wahrscheinlich dann das Baby langsam so zum Toddler wird und selber kann laufen, oder? Und jetzt machst du das eigentlich schon zum dritten Mal.
Mhm. Mhm. Ja.
Und jetzt mittlerweile auch in einer Grösse, sag ich mal, wo nicht mehr einfach jetzt kannst davonlaufen und sagen,
ja,
jetzt schaut mal selber.
Ja, ja. Auch bei Points sind wir auch an einem Punkt gewesen, wir hatten, glaube ich, 40, 50 Mitarbeitende gehabt. Und dort auch das erste Mal so das Gefühl von der Verantwortung für andere Leute und Löhne und Menschen und so. Und dann bei Epsi jetzt auch, mega, was schön ist, eine Grösse angenommen, wo, ja.
Wie viel auch sind
eine Mitarbeitende, oder? Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 25. Mhm. Ja, genau. Gerade gestern.
Mitarbeitende, das ist wirklich im Office. Und dann hat er wie viele Psychologinnen und Psychologen, Psychiater?
Psychologinnen und Psychotherapeutinnen sind es etwa 400 jetzt. Ja. Genau, in der ganzen Schweiz. Das heisst, es ist doch auch eben, also man dürfte dann die Schweiz auch ganz abdecken, sprachlich und so. Also es braucht doch auch einiges, dass man das kann machen kann. Und Es ist interessant, die Frage mit der Energie. Ich weiß noch, ich mag mich erinnern, als ich bei Points raus bin, auch um dann auch Epsi zu machen. Also ich bin rausgegangen dort, weil ich Epsi machen wollte und nicht, ich habe mal Zeit gehabt, anfangen zu überlegen, sondern ich bin raus wegen dem. Und ich hatte einen Moment gehabt, ich glaube, ich habe dort mit meiner Frau geschwätzt und habe gesagt, hey, ich glaube, wenn ich es jetzt nicht durchziehe, dann lasse ich irgendwann los. Weil einfach der Rhythmus auch, den ich habe, seit ich 16 bin, der braucht Energie, aber wenn du im Flow bist, dann fällt es einem leichter, wie wenn du vielleicht mal 1-2 Jahre komplett aufgehört hast und einen anderen Rhythmus drin hast. Da mag ich mich daran erinnern, dass mir, glaube ich, schon bewusst war, dass ich wahrscheinlich nicht nochmal die Energie habe, um es genau gleich zu machen wie jetzt. Und wenn ich es machen will, dass ich es jetzt machen muss, muss durchziehen. Ich glaube, das ist sicherlich etwas, was mir damals bewusst war. Und das andere ist, ich glaube, es war so ein Frust, vielleicht auch eine Angst, dass das System so bleibt. Wir haben Momente, wo man will aufhören, wo wir so müde gsi sind und so schwierig gsi ist. Und ich weiß einmal noch daheim gsi und ich dachte, ich glaube, wir müssen aufhören. Es ist zu viel jetzt, das Risiko auch gerade und so. Einfach von der finanziellen Situation und alles, was man da reinsteckt. Und dann ist der Gedanke gekommen von, ja und dann? Dann hörst du auf und morgen wachst du auf und alles ist genau gleich wie vorher. Und dann geht es wieder 2 Wochen und dann merkst du kannst nicht damit leben, dass es so ist, wie es damals war, du musst es machen. Es ist ein Imperativ. Und dann ist es okay, gut, ja. Und dann ist es weitergegangen. Das heisst, es ist fast schon wie eine Mission. Und das setzt natürlich enorme Energie frei.
Eine Mission zu was?
Wenn Leute mich fragen, wieso dass ich Epsi mitgegründet habe und so, ist immer die Geschichte auch von der damaligen Freundin, der ich helfen wollte. Und jetzt im Nachhinein merke ich schon auch, es ist in der Geschichte durchaus auch viel um mich. Dass ich nicht aushalte, wenn jemand, der mir so nahe ist, wenn es dieser Person nicht gut geht. Und wenn man dann nochmal 5 Jahre Psychoanalyse anhängt und ein paar Jahre zurückgeht und man sieht, das ist vielleicht auch der grosse Bruder, der unbedingt will, dass der Geschwister gut geht. Und dann der Freund und Kollege und dann der Mannschaft und dem Team und dann die Schule und dann die Firma. Und es ist so ein Muster von, es ist für mich ein Lebensgefühl, wo muss da sein, dass diese Menschen um mich kommen, und das ist jetzt mittlerweile halt sogar fast die ganze Schweiz, denen sollte es gut gehen. Und wenn sie wollen, das machen, was sie wollen machen und das Leben leben, wie sie wollen leben, dann sollten sie das können und es sollte ihnen nichts im Weg stehen, auch keine psychologische Belastung, sondern sie müssen die Möglichkeit haben, um ihr Leben so leben, wie auch immer, dass sie es machen. Und eine psychologische Unterstützung im richtigen Moment kann wie helfen, um das zu reflektieren. Und dann die Instrumente finden, um durch die Stürme durchzukommen. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist es. Wenn man jedem Menschen zur richtigen Zeit die richtige Unterstützung können zur Seite tun, dann leben alle ein glückliches Leben. Job dann. Ich glaube, es ist so ein bisschen das Gefühl, ich weiß, es ist illusorisch, aber es ist mehr, ich glaube, die Frage nach der Mission ist wahrscheinlich das. Ja. Mhm. Dem kann ich das ganze Leben noch arbeiten.
Und ich frage jetzt noch den Banker oder den Ex-Banker, welche Rolle spielt Geld?
Es gibt definitiv eine Komponente, wo ich möchte, dass ich mir finanziell keine Sorgen mehr machen muss. Ja, weil das eben auch zu erleben, nicht einfach nur, ich will ein cooles Auto, sondern zu erleben, was es heisst, wenn ich Geld habe. Die Streitereien, der Stress, das Umfeld, all das Belastende, das wird man potenziell nicht mehr haben. Und ich kann noch so viel meditieren, das Gefühl sitzt mir tief in der Magengrube und ich bin froh, wenn ich das Gefühl nicht muss haben. Ich glaube, das ist mir wichtig. Mhm. Und that's it. Alles darüber raus. Das ist komplett irrelevant.
Wenn du jetzt heute auf dein Leben schaust, du hast eben dann, wo du die Bank hast verlassen, hast du gesagt, wahrscheinlich quasi mit der Art und Weise, wie dort gelebt ist worden oder wie das Umfeld, die Werte, die dort geherrscht haben, hast du nicht können umgehen. Jetzt heute, wenn ich dir manchmal zuschaue oder wenn wir miteinander Kontakt haben, du hast wahnsinnig viel zu tun. Mhm. Du hast wahnsinnig viel Verantwortung. Mhm. Du hast jeden Tag irgendwie eine Anzahl an Meetings und ein durchtaktetes Leben, wo ich mich frage, ist es weit weg von dem, was du dann hast gehabt? Mhm. Ist es weit weg von dem? Und falls ja, warum? Mhm. Und du hast damals gesagt, du bist nicht glücklich gewesen, bist es denn heute?
Die kurze Antwort ist ja, zu der letzten Frage. Und beim anderen, ich glaube, es gibt einen fundamentalen Unterschied zu dem, was ich damals erlebt habe. Und es ist vielleicht an der Oberfläche, sieht man es nicht. Also wenn man es beobachtet von außen, sieht man es nicht, weil es sieht vielleicht auf Papier sehr ähnlich aus. Aber der grosse Unterschied ist, glaube ich, die Authentizität und die Substanz von dem, wo man macht, Tag ein, Tag aus, das Gefühl von im Moment sein, im Moment zu bewegen, Menschen bewegen, etwas machen, was Menschen bewegt, was die Welt besser macht als vorher. Und das kann sehr geschäftig aussehen und sehr stressig aussehen, aber es ist ganz eine andere Substanz, wie wenn es um Themen geht wie mehr Geld machen. Und das ist dann wahrscheinlich dann auch der Grund, wieso das die Antwort auf das Glücklichsein ja ist. Ich lebe ein sehr erfülltes Leben und bin sehr zufrieden mit dem. Mhm.
Das freut mich mega zu hören.
Jetzt habe ich gerade schauen, dass man nicht zu emotional wird. Nein, ich bin mega, mega happy. Umgeben von super Leuten. Unter anderem auch mit Menschen wie dir. Dass ich mit dir so ein Gespräch habe. Das ist mega schön. Wir kennen das seit 3 Jahren. Mhm. Und das Vertrauensverhältnis und die Möglichkeiten, das ist das, was das Leben lebenswert macht.
Ja, merci dir für dein Vertrauen. Ich hoffe natürlich, dass sich auch so entwickelt, wie du dir das wünschst. Und auch du dich kannst weiterentwickeln in die Richtung, wo du dir das wünschst. Vielen und Dank. Ich habe es auch spannend gefunden, zum hören, wie so ein Weg kann aussehen kann, weil dein Weg hat ja auch ganz anders können aussehen. Du könntest heute an einem ganz anderen Ort sein. Und ja, das finde ich super spannend.
Es ist faszinierend zu sehen. Ich habe es vorher gesagt, ich weiß gar nicht, wann war Music Star eigentlich?
2008, 2009 vielleicht.
17, 18, ich dachte, ich war jünger, siehst du nur. Aber ich weiss noch, dich zu sehen...
Hättest du auch mitmachen, oder?
Ja, nein, ich glaube, ich hatte einfach einen Crush on you. Ich glaube, das war wahrscheinlich mehr. So, nein, ich konnte weder singen, das irgendwie... Aber ich weiss noch, natürlich, man kennt dich und so. Und jetzt sitze ich da mit dir und wir kennen uns seit 3 Jahren und arbeiten miteinander. Und mein Leben auf einem Blatt Papier und ein Gespräch und wir reden darüber. Und das ist ein ganz spezielles Gefühl auch.
Ich glaube, es ist ein spezielles Gefühl und ich glaube aber auch, dass einem das Leben so ein bisschen Leute anführt, wo man soll kennenlernen. Mhm. Und ich glaube, das habe ich seit dem ersten Telefonat vor 3 Jahren gemerkt. Ich glaube, wir haben wirklich sehr ähnliche Werte und wir haben wirklich den gemeinsamen Wunsch, dass sich gesellschaftlich etwas in eine bessere Richtung entwickelt und dass es vielen Leuten besser geht.
Das ist, ich glaube, eine sehr schöne Zusammenfassung.
Genau. Amen.
Amen. So schließt man einen Podcast.
Ja, genau. Danke dir vielmals.
Danke dir vielmals.
Das war der Podcast von «Mal ehrlich». Das sind Gespräche für Menschen, die Eltern sind. Aber eben nicht nur Eltern, sondern noch viel mehr. Ich, Andrea Jansen, und meine Head of Content, Michelle Wittmer, reden mit interessanten Menschen über ihre besonderen Geschichten. Über Selbstfindung, Körper, Psyche, Karriere und über Gesellschaft. Und alle paar Wochen reden wir in unserem Team in einer Unter-uns-Folge über das, was uns gerade aktuell beschäftigt. Merci vielmals, hörst du zu.